Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Herr, und danke, dass du uns dein Wort gibst, jedem persönlich. Und Herr, danke, dass wir jetzt auch hier in deiner Gegenwart sein dürfen. Und danke, dass wir auf dich hören dürfen. Und ich bitte dich, dass dein Wort auswirkt, was es möchte. Herr, dass es uns stärkt, dass es uns ermutigt. Herr, dass es schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, dass es Geist und Seele teilt. Dass es Nahrung sein für uns, dass es Wegweiser sein für uns. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Herr, und begegne uns selber in deinem Wort. Vielen Dank. Amen. Ja, wir sind jetzt beim Johannes im Kapitel 20 und 21 angekommen. Und es ist ganz erstaunlich, wie der Johannes am Ende, also zwischen Tod und der Himmelfahrt, was der Johannes alles berichtet. Die anderen Evangelien sind sehr knapp. Der Johannes ist da sehr ausführlich. Und er bringt da verschiedene Begegnungen, die Jesus, der Auferstandene, mit Menschen, mit Einzelnen oder mit einer Gruppe hat. Und das ist mir einfach direkt aufgefallen. Auch sonst, im Johannesevangelium lesen wir von einigen ganz persönlichen Begegnungen, die Jesus mit Einzelmenschen hat. Nikodemus, die Ehebrecherin, die Maria Magdalena. Es kommt dem Johannes anscheinend immer darauf an, was will Gott, was will Jesus mit dem einzelnen Menschen auch tun. Nicht nur mit der Masse, sondern auch einzelne Menschen. Und eben jetzt am Ende vom Evangelium, in die zwei Kapitel, lesen wir einfach einige von diesen Begegnungen. Und mich haben sie einfach sehr berührt und deswegen möchte ich das einfach ein Stück weit weitergeben. Sicher nicht ganz in die Tiefe, wie man das könnte, das ist einfach der Text zu lang, aber so einige Punkte. Und eben, Angela hat schon gesagt, es betrifft auch uns. Jesus ist dasselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Also was Jesus damals getan hat, tut er genauso heute. Wie Jesus damals den Menschen begegnet ist, will er uns heute begegnen, heute. Heute, morgen und übermorgen. Und er wird uns in der Ewigkeit, oder bevor er wiederkommt, bevor die Ewigkeit anbricht, wird er dann nochmal in ganz großen Herrlichkeit uns begegnen. Aber im Moment legen wir jetzt, im Advent und danach auch im neuen Jahr wieder. Und nehmen einfach mit, was wir da vom Johannes mitbekommen, was er uns erzählt. Das fängt an im Johannes 20. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft, und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Dann kommt kurz Petrus und Johannes, aber ich fahre jetzt weiter auf Vers 11. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Also wir sehen hier die Maria, sie weint, sie ist traurig, weil Jesus, den sie so lieb hatte, weil er gestorben ist und weil er eben begraben ist. Und jetzt ist sie verzweifelt, weil es ist ja nicht mal mehr im Grab. Und sie weint und dann sieht sie zwei Engel. Und es ist schon was ganz Außergewöhnliches, zwei Engel zu sehen, aber es scheint wirklich so gewesen zu sein. Und sie sagen, was weinst du, Frau? Gibt sie ihnen Antwort. Und dann aber sie, also ich wäre total fasziniert, wenn ich jetzt da zwei Engel vor mir sehen würde. Aber sie wendet sich um und dann sieht sie Jesus. Also die Engel haben nicht diese Aufmerksamkeit, die ich ihnen jetzt wahrscheinlich geben würde, sondern irgendwas in ihr merkt, ich muss noch was anderes sein. Und dann sieht sie es, aber sie erkennt ihn nicht. Ihre Augen sind verweint. Sie ist so in ihrer Trauer gefangen, dass sie nicht erkennen kann. Und Jesus, Frau, was weinst du? Also er sieht, wie sie verzweifelt ist. Und um sie jetzt aus diesem Gefühl herauszuholen, stellt er ihr eine Frage, wo sie mal überlegen soll. Also es ist ein erster Schritt von Gefangensein im Gefühl zu überlegen, warum bin ich jetzt eigentlich so traurig? Und dann, wen suchst du? Ist erstaunlich, weil ich würde fragen, warum weinst du? Aber Jesus sagt, wen suchst du? Das ist eigentlich eine Frage, die nicht direkt, das war nicht meine erste Frage. Aber Jesus zeigt da, er weiß, was jetzt in der Maria vorgeht. Er weiß, sie sucht ihn. Und da ist schon ein Stück von der ersten Offenbarung da. Jesus zeigt ja, ich kenne deine Situation, ich weiß, was dein Herz bewegt. Ich sehe deine Not, ich sehe deine Trauer, deine Verzweiflung, aber ich sehe auch noch mehr. Und indem sie sagt, weil sie meine Gärtner, wenn du den Weg getragen hast, so sag mir, wo er hingelegt hast. Und dann Jesus spricht zu ihr, Maria. In den meisten Übersetzungen steht Maria, aber eigentlich ist es das Aramäische, Mariam. Das ist das, wie er mit ihr gesprochen hat. Das ist so ihre Herzenssprache. Er spricht sie in ihrer Herzenssprache ein, mit ihrem Namen an. Ich würde gerne hören, wie er das zu ihr gesagt hat. Ich glaube, das war unheimlich liebevoll. Ich kann mir das nur vorstellen. Es muss einfach total durchgedrungen sein bei der Maria, wie Jesus zu ihr persönlich sie angesprochen hat. Und dann Rabuni, das ist auch wieder dieses Aramäische, mein Lehrer. Das ist so eine herzliche Sprache wieder. Also sie, ihr Herz ist aufgegangen, sie hat ihn erkannt, dadurch, dass er sich so persönlich angesprochen hat. Und wahrscheinlich wollte sie gleich an die Füße fallen, wie sie es auch schon mal getan hat, um ihn festzuhalten wahrscheinlich. Du kannst mir nicht mehr weglaufen, ja, ich halte dich jetzt fest, mein Liebster. Und Jesus sagt ihr, rühre mich jetzt nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Also er sagt ihr, du hast mich erkannt und wir sind wieder zusammen, aber du kannst mich jetzt nicht mehr so körperlich haben. Du musst jetzt lernen, mich auf eine andere Weise zu haben, bei mir zu sein. Und das ist, meine ich, was wir alle lernen müssen. Wir können Jesus nicht mehr sehen, wir können ihm nicht mehr um den Hals fallen, aber trotzdem ist er da. Und dass wir eben auf dieser geistigen Ebene ihm wirklich auch nahe sein dürfen. Dass wir das einfach mehr und mehr lernen können. Und er gibt es sofort einen Auftrag. Also er hat sich offenbart und das Nächste ist so, und jetzt geh hin. Und dieser Auftrag, der ist in sich. Er sagt nämlich, geh aber hin zu meinen Brüdern. Das ist das erste Mal, dass er die Jünger als Brüder bezeichnet. Sonst hat er gesagt, meine Freunde, hat er gesagt. Oder eben meine Jünger, meine Schüler. Aber dass er Brüder sagt, das ist hier zum ersten Mal. Nachdem er eben auferstanden ist. Und das ist auch wieder eine Offenbarung. Und diese Offenbarung dürfen wir auch für uns mitnehmen. Er sagt zwar mein Vater und eurem Vater, er sagt schon, wir haben denselben Vater, aber es gibt noch einen Unterschied. Mein Verhältnis zum Vater ist ein anderes als euer Verhältnis zum Vater. Aber ihr seid meine Brüder. Mein Gott und eurem Gott. Es ist derselbe Gott, aber meine Beziehung zum Gott ist eine andere als eure Beziehung, weil ich bin aus ihm hervorgegangen. Ich bin Gott selber, aber ihr habt denselben wie ich jetzt. Und die Maria Magdalena geht hin und verkündet es. Und wenn ich das so sehe, diese Maria, wie diese einfach durch diese Ansprache, diese persönliche Ansprache von Jesus, wie sie da ihr Herz aufgegangen ist, wie sie da Jesus erkannt hat. Und ich meine, dass wir da von ihr lernen können, wenn wir wirklich so in der Verzweiflung drin sind, dass wir nichts mehr sehen vor lauter Heulen, dass wir dann wirklich bereit sind und wissen, Jesus möchte uns ansprechen. Er kennt uns, er weiß, was in uns vorgeht. Er möchte uns ganz persönlich ansprechen. Dann liegt es an uns, ob wir uns jetzt eben so ansprechen lassen, ob wir uns dann auch ihm zuwenden, wie Sie, Rabuni. Ob wir das denn auch, wenn wir nicht sehen, trotzdem mit dieser selben Liebe ihm dann antworten können. Und dann wird uns Jesus einen Auftrag geben. Das ist der Auftrag, den dann Mariam gegeben hat, ganz speziell. Den hat er keinem anderen gegeben. Aber Mariam hat er diesen Auftrag gegeben. Und sie hat es gemacht. Also Maria, die traurige, verzweifelte. Dann geht es weiter, Vers 19. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, haucht er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Also hier sind die 11 Jünger zusammen und aus Furcht haben sie die Türen verschlossen. Und Jesus kommt hinein und das Erste, was er ihnen sagte: Friede euch. Also er weiß, sie haben Angst, sie sind verängstigt. Friede euch. Also er spricht genau in die Situation hinein, wo diese Jünger sich befinden, in ihrer Angst. Friede euch. Und dann hat er ihnen die Hände gezeigt und die Seite gezeigt. Also Jesus spricht zu ihnen und er zeigt etwas von sich. Und das war das, was die Jünger gebraucht haben. Sie haben ihn gehört und ihn gesehen. Und auch Jesus will uns heute durch sein Wort begegnen, aber auch durch das, was er tut. Er möchte uns immer auch immer wieder zeigen an dem, was er getan hat oder was er tut in unserem Leben und anderen Leben. Auch da möchte er sich wieder offenbaren. Und die Jünger haben es verstanden. Und dann direkt wieder: Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Also, sie dürfen Jesus erkennen und sofort der Auftrag kommt. Wenn Jesus sich uns offenbart, auch dann kommt wieder ein Auftrag. Und dieser Auftrag ist wieder anders, als den er Maria gegeben hat. Jesus sieht jeden Menschen ganz persönlich und auch jeden Menschen gibt einen persönlichen Auftrag. Wir brauchen es nicht zu vergleichen, dem hat er das gemacht, das muss ich jetzt auch machen. Nein, Jesus gibt jedem seinen persönlichen Auftrag. Und auch das wieder ist ein starker Auftrag: Wie der Vater mich gesendet hat, sende ich euch. Wie hat der Vater seinen Sohn gesandt? In Niedrigkeit, als Lamm, wehrlos, das sich nicht wehrt, das alles über sich ergehen lässt, als Diener, als Knecht. Und so sendet Jesus auch die Jünger. Dann aber, er haucht sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Weil er weiß, ohne Heiligen Geist ist es überhaupt nicht möglich, Jesus so nachzufolgen. Ohne Heiligen Geist können wir nicht alles über uns oder ertragen, was uns andere antun und trotzdem lieben, wie es Jesus getan hat. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das können wir nur mit dem Heiligen Geist, aus dem Menschlichen raus. Wissen wir alle, das ist uns unmöglich. Aber Jesus sagt, ihr bekommt den Heiligen Geist, damit ihr das tun könnt. Und dann ist es wirklich eine Bevollmächtigung: Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Ich meine jetzt nicht, dass es so meint, dass sie die Sünden vergeben können. Wenn man das genau anschaut, dann heißt es eigentlich dieses Verb, dem sind sie vergeben worden. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben worden. Und dem sind sie behalten. Also die Jünger können das aussprechen, was eigentlich schon geschehen ist. Aber wenn sie sehen bei jemandem, der hat wirklich Buße getan, das tut ihm leid, was er getan hat, dann kann ich im Namen von Jesus ihm die Vergebung zusprechen. Oder ihm sagen, nee, das ist nicht so. Beispiel, der Petrus mit dem Simon, Simon dem Zauberer. Der Zauberer hat sich bekehrt, sagte er. Und dann kam er hin und sagt, ja, ich gebe euch Geld, wenn ihr mir jetzt auch diese Gabe gibt. Was sagt Petrus ihm? Der hat ihn durchschaut. Und eben weil er eben das sagt, dann sage ich, ich kann dir nicht vergeben, weil du bist voll vom Bösen. Der Teufel ist in dir. Also er konnte ihm nur das, wir können nur das vergeben, was wir wissen, Gott hat es vergeben. Wenn wir den Heiligen Geist haben, dann können wir sehen, das ist wirklich eine Buße, was jetzt jemand zeigt, oder es ist keine Buße. Da zeigt uns das der Heilige Geist. Und wenn uns der Heilige Geist zeigt, jawohl, die Buße ist echt, die Umkehr ist echt, dann kann ich sagen, dir ist deine Sünde vergeben. Nicht ich, sondern ich kann sie einfach von Gott her sagen. Oder ich muss dir von Gott her sagen, deine Umkehr ist nicht echt. Ich muss dir sagen von Gott her, du bist immer noch verloren. Auch das kann sein, dass wir das jemandem sagen müssen. Aber das eben ist der Auftrag, den Jesus jetzt diesen Jüngern gibt. Und eben, wie gesagt, das ist, wenn du Jesus uns persönlich begegnet, dann gibt er uns auch wieder eine Vollmacht, wenn wir seine Jünger sind. An uns ist es eben einfach zu erkennen, was gibt Jesus mir. Aber eben, ich kann davon ausgehen, wenn ich Furcht habe, er kommt auch in meine Furcht hinein, Friede dir. Er möchte mir auch da begegnen, in meiner Furcht. Dann geht es weiter, Vers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas aber antwortet und sprach, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Also Jesus kommt nach einer Woche wieder. Die Türen sind immer noch verschlossen, das heißt, sie haben immer noch Angst. Deswegen sagt Jesus wieder, Friede euch. Ihr braucht keine Angst haben, Friede euch. Und dann wendet er sich dem Thomas zu. Er kommt vielleicht wirklich nur wegen Thomas nochmal. Weil er hat mitbekommen, dass Thomas eben das gesagt hatte. Und eben deswegen sagt jetzt Jesus dem Thomas genau das, was er sich eigentlich gewünscht hat. Und er zeigt eigentlich damit, ich habe das mitbekommen. Du hast mich nicht gesehen, aber ich habe das mitbekommen, was du deinen Mitjüngern gesagt hast. Also Jesus zeigt ihm, ich weiß mehr, als du meinst. Ich weiß, was dein tiefstes Innere ist. Ich weiß, warum du zweifelst, warum du im Unglauben bist. Aber ich gehe drauf ein. Schau, ich bin hier. Jetzt helfe ich dir zu glauben, so wie du es brauchst. Komm her und leg deine Hand in meine Seite. Wenn du diesen handfesten Beweis brauchst, mach es. Und es ist wirklich ganz erstaunlich, dass es Jesus da wirklich so eingeht. Der Maria hat dann noch gesagt, rühr mich nicht an. Aber ihr sagt, in diesem Fall sagt er doch, du darfst mich jetzt anrühren. Und das finde ich einfach so bewegend, dass Jesus wirklich so uns da zeigt, wie er wirklich so eingeht auf das, was wo bei mir der Knoten ist, warum ich nicht glauben kann, warum ich Zweifel habe. Und das hat aber dem Thomas schon gereicht. Lesen wir, Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Also so wie es hier klingt, hat er nicht mal seine Hand wirklich reingelegt. Aber er hat gemerkt, Jesus hat ja wirklich alles gehört und er ist wirklich bereit. Also es ist kein Gespenst, es ist wirklich Jesus. Du bist wirklich mein Herr und mein Gott. Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das ist ein Wort für uns, weil wir können ja Jesus jetzt nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber wir dürfen glauben, dürfen durch diesen Glauben glückselig werden. Ohne Jesus so wirklich zu sehen. Und wie gesagt, das ist für mich so, glaube ich, das ist heute genauso. Wenn du Zweifel hast, wenn du irgendwo ja nicht klarkommst, wie Jesus handelt, auch jetzt in dieser Zeit, wenn du sagst, es kann nicht sein, dass es so schlimm zugeht, dass irgendwo hat Gott uns vergessen oder ich weiß nicht, was seine Zweifel und Unglaube ist, aber sei wie sicher, Jesus sieht es und will genau darauf eingehen. Mach deine Ohren auf und Jesus hört ganz persönlich zu sprechen. Dann lese ich weiter, Kapitel 21. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff, und in jener Nacht fing sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbart, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Also Jesus am See im Galiläa, die Jünger gehen fischen. Warum gehen die eigentlich fischen? Warum geht der Petrus fischen? Das ist sein alter Beruf. Und auch von den anderen Zebedäus-Jüngern. Das ist ihr alter Beruf. Also sie gehen wieder in den alten Beruf zurück, weil Jesus ist ja nicht mehr jetzt unter ihnen. Und sie vergessen das, was er ihnen gesagt hatte. Also es ist mir richtig, sie sind in Galiläa. Jesus sagt, er geht nach Galiläa. Da sind sie hingegangen. Aber sie vergessen, dass er ihnen schon früher mal gesagt hat: Ich mache euch zu den Menschenfischern. Jetzt fangen sie wieder an, in den alten Gewässern zu fischen. Also zurück ins alte Leben, weil Jesus, wir haben ihn zwar gesehen, aber er ist nicht da, und was sollen wir machen? Machen wir halt wieder das, was wir schon gewohnt sind. Und wieder sagt er: Werft das Netz auf der anderen Seite aus. Das war schon mal so. Sie haben das schon mal erlebt mit Jesus, dass sie fischen waren, nichts gefangen hatten. Und dann hat Jesus dem Petrus gesagt: Werft das Netz auf die andere Seite. Petrus sagt: Ich habe die ganze Nacht schon gefischt und nichts gefangen, aber weil du sagst, mache ich's. Und hat auch volles Netz gehabt, dass das Netz sogar gerissen ist. Und jetzt wieder das. Also das, Jesus begegnet ihnen, kommt diesen Schritt zurück. Er geht mit ihnen zurück in das alte Leben, sage ich jetzt mal. Und erinnert euch, schaut mal, damals habt ihr mich erkannt, weil ihr diesen vollen Fischfang hattet. Jetzt habt ihr das irgendwie vergessen, jetzt seid ihr wieder zurückgegangen, jetzt zeige ich es euch nochmal. Also irgendwie, das finde ich einfach so super, dass Jesus wirklich auch bereit ist, nochmal zurückzugehen. Ihr habt es noch nicht ganz verstanden, also muss ich jetzt mit euch nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal anfangen mit euch. Aber er macht es, ohne Vorwurf. Und dieses Mal reißt das Netz nicht. Das ist interessant. Das erste Mal ist es gerissen, jetzt reißt es nicht. Also irgendwo hat sich doch schon was geändert. Jesus zeigt jetzt, ihr seid jetzt so weit, dass ihr wirklich die ganze Ernte einfahren könnt. Damals war das noch nicht so weit, aber jetzt seid ihr so weit. Und dann eben kommt sie an Land und Jesus hat, das heißt im Wörtlichen, hat ein Leckerbissen zubereitet. Also die Männer haben sicher Hunger gehabt, die ganze Nacht gefischt, und Jesus macht ein Leckerbissen. Und Brot und Fisch. Das erinnert wieder auch an die Speisung der 5000, der 4000. Brot und Fisch gibt er ihnen. Und dann eben Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das erinnert mich sehr an das Abendmahl auch, wo es auch heißt: Jesus nimmt das Brot, bricht es und gibt es ihnen. Und das ist auch, wie Jesus sich den Emmaus-Jüngern offenbart hat, als er mit ihnen das Brot gebrochen hat. Auch daran haben sie ihn erkannt. Also Jesus gibt wieder so ein Zeichen, was die Jünger schon kannten, gibt ihnen diesmal nochmal. Und also mich erinnert das an Situationen, wo ich mich vielleicht abrackere, abmühe und es geschieht einfach nichts. Und dann muss ich mich fragen, bin ich wirklich am richtigen Platz? Mache ich das, was Jesus eigentlich will, oder bin ich einfach wieder im alten Gewässer drin? Mache ich einfach das, was ich meine, wie eben der Petrus und die Jünger, die haben das gemacht, was sie meinten, nichts gefangen. Das ist sehr ungewöhnlich, dass man die ganze Nacht nichts fängt als Fischer. Das muss wirklich ein Gefühl der, was ist los mit mir? Des großen Misserfolgs. Aber Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts machen. Und so geht es uns vielleicht auch, dass wir merken, irgendwo sind wir auf dem falschen Dampfer, wir machen und machen und machen und nichts geschieht. Dann müssen wir uns mal fragen lassen, Jesus, bin ich ja nicht da, wo du mich haben willst, oder bin ich irgendwo in meinem alten Gefilde noch? Nicht mehr da, wo du mich eigentlich hinberufen hast. Aber Jesus eben, er zeigt sich wieder. Er geht wieder drauf ein. Offenbart sich wieder. Und dann nochmal ganz schön die Begegnung mit dem Petrus, ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon. Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Johannes, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich gern? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich gern? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich gerne habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Das ist ein Kohlefeuer. Zweimal in der Bibel wird Kohlefeuer erwähnt. Einmal bei der Verleugnung von Jesus, von Petrus und jetzt hier wieder. Und das ist sicher nicht ohne Zufall. Also Jesus geht auch hier wieder mit dem Petrus an diesen Punkt zurück, wo seine Verleugnung stattgefunden hat. Er kommt wieder zum Kohlefeuer und das ist sicher auch dem Petrus aufgefallen. Bisher ist nicht berichtet, dass Petrus irgendwie mit Jesus darüber gesprochen hat. Jesus, es tut mir leid, vergib mir bitte. Und Jesus von sich aus, bevor er geht, möchte das nochmal bereinigen. Aber auch hier, er macht keinen Vorwurf. Also er weiß, Petrus hat mich dreimal verleugnet. Er ist jetzt bei mir. Kein Vorwurf von Jesu Lieben. Liebst du mich mehr als diese? Und es erinnert an eine Situation in Petrus, wo Jesus gesagt hat, ihr werdet mich alle verlassen. Petrus sagt, alle mögen dich verlassen, ich aber nicht. Ich gehe mit dir, wohin du willst, wohin du gehst. Deswegen fragt Jesus, liebst du mich mehr als sie? Damals hast du gesagt, du liebst mich mehr als alle und hast mich verraten. Deswegen frage ich dich jetzt nochmal, liebst du mich mehr als alle, als die anderen? In den Übersetzungen ist es jetzt schade, es ist eigentlich immer liebst, aber im Griechischen zwei verschiedene Worte. Jesus fragt mit dem liebst, mit diesem Agape-Liebe, diese göttliche Liebe. Und der Petrus sagt nicht, ja, ich liebe dich mit dieser Agape-Liebe. Er sagt Philo, also diese menschliche Liebe. Philatelia ist die Liebe zu Briefmarken. Oder Philosophie ist die Liebe zu Weisheit. Das ist eine andere Liebe. Und Petrus ist aber jetzt sage ich mal, ganz bescheiden geworden. Er ist jetzt angekommen. Er weiß, ja, ich kann Jesus nicht wirklich lieben. Und er sagt es auch so. Ich hab dich gern. Und wir müssen Jesus auch nicht irgendwas vormachen. Wir singen so oft, ich liebe dich von ganzem Herzen. Aber wenn es nicht wirklich so ist, darf man auch sagen, Jesus, ich würde dich gerne lieben, aber ich hab dich gern. Ich möchte mehr, aber ich sage einfach, wie es jetzt ist. Ich freue mich, dass ich dich gern habe, aber du kannst mir mehr schenken. Und Petrus ist halt sehr wirklich ehrlich. Weide meine Lämmer. Also das ist wie ein angenommen. Es ist angenommen. Du hast mich gerne. Ich gebe dir jetzt einen Auftrag. Weide meine Lämmer. Zum zweiten Mal. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Also jetzt fragt er nicht, liebst du mich mehr, sondern einfach, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Spricht Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Das erste Mal war es die Lämmer, jetzt sind es die Schafe. Also auch angenommen. Ich habe es angenommen. Das zweite Mal, wo du mich verleugnet hast, ich habe es angenommen. Dein Einsehen, dass du mich nur gerne hast, aber nicht wirklich aus vollem Herzen liebst. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich, und jetzt sagt Jesus auch, hast du mich gern? Beim dritten Mal fragt Jesus nicht, hast du mich lieb, sondern hast du mich gern? Philo. Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich gern? Und spricht zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich gern habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Jesus hat also dreimal ausgesagt, jawohl, ich nehme dich an, so wie eben Petrus ihn dreimal verleugnet hat, gibt ihm dreimal einen Auftrag, Lämmer, Schafe, also jung und alt, sei es vom Alter her, sei es vom Glauben her, jung und alt, weiden und hüten, ist alles, was der Hirte macht. Der muss die Schafe behüten, aber muss sie auch weiden, zu einer guten Quelle führen, zu guten Weide führen. Also all das gibt Jesus dem Petrus. Also ist die volle Vergebung und voll wieder eingesetzt in seinen Auftrag. Dann aber gleichzeitig sagt er ihm auch, wie er sterben wird, also dass er gekreuzigt werden wird. Und eben Petrus hat ja am Anfang gesagt, Herr, ich gehe mit dir, wohin du gehst. Also wenn du gekreuzigt wirst, dann werde ich auch gekreuzigt. Und jetzt sagt ihm Jesus, jawohl, das wird so sein. Du wirst wirklich so ganz mit mir gehen, bis ans Ende. Und das, wenn ich mir das so vorstelle, was das für den Petrus bedeutet hat, die ganzen Jahre, die er noch gelebt hat, zu wissen, ich werde auch gekreuzigt. Aber jetzt konnte er das tragen, weil er jetzt wirklich ganz bei Jesus war. Und ich nehme an, dass es ihm einfach auch bestärkt hat in seinem Dienst. Ich weiß, dass ich gekreuzigt werde, aber bis dahin will ich wirklich alles geben. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat wirklich sich voll für Jesus eingesetzt. Und dann eben Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Und er ist nachgefolgt, aber er hat gesagt, das ist mit dem Johannes. Er sagt Jesus, kümmere dich nicht um Johannes, kümmere dich um dich. Und eben wieder so, jeder hat von Jesus einen eigenen Auftrag. Wir brauchen uns nicht darum zu kümmern, was Jesus mit dem anderen macht, was dem anderen möchte, dass er tut. Wir sind, wie es im Epheserbrief heißt, wir sind gemacht von Gott zu guten Werken, die er zuvor geschaffen hat. Jeder von uns hat ein gutes Werk oder gute Werke, wozu Gott uns geschaffen hat. Und darauf sollen wir uns konzentrieren und nicht darauf, was ein anderer macht. Wenn ein anderer besser mit Menschen reden kann, besser evangelisieren kann, wenn der andere besser Seelsorge machen kann, das hat er von Gott bekommen, er soll das machen. Wenn du besser Musik machen kannst, dann machst du Musik, das hast du von Gott bekommen. Wenn du besser Kindergottesdienst machen kannst, dann mach das. Wenn du besser Lehrerin sein kannst, dann mach das. Jeder hat von Gott etwas Bestimmtes bekommen. Und da möchte er mit uns gehen. Und dazu hat uns eben ja vorhin Jesus die Jünger angehaucht hat, dazu hat uns auch den Geist mit all seinen Gaben gegeben. Und eben auch so, ihr seht einfach, wenn wir in Schuld gefallen sind, Jesus kommt mit uns auch an diesen Punkt zurück. Manchmal ist es schmerzhaft, wenn Jesus uns wieder zurückführt an einen Punkt, wo wir ihn verleugnet haben oder wo wir ihn abgefallen sind. Aber er muss das tun. Er muss diese Wunde offenlegen, damit sie dann heilen können. Und so eben sind es so verschiedene Begegnungen, die Jesus hier, wo Johannes uns zeigt, die Jesus hatte, eben mit der Maria in der Trauer, mit den Jüngern, mit dem Thomas, dann hier nochmal, wie die Jünger zurückgehen in altes Leben, oder dann mit dem Petrus. Und für mich ist es einfach so, das zeigt mir, dass Jesus eben ist, heute noch dasselbe. Wo möchte er in unserem Leben uns begegnen?